geht? Der Linksnet-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Linksnet-Podcast von dieser Woche. Es ist der 8. März und wir sind in der Kolonnadenstraße und vor mir sitzen zwei Mitorganisatorinnen des emanzipatorischen 8. März-Bündnis. Wollt ihr euch ganz kurz vorstellen?
Hi, ja, ich bin Conny. Ich komme aus der Redaktion der Outside the Box, einer Zeitschrift aus Leipzig für feministische Gesellschaftskritik.
Und ich bin Mascha von APRA, Antipatriarchale Radikale Aktion Leipzig. Und wir sitzen, wie schon gesagt, zusammen für das Bündnis Emanzipatorischer 8. März hier.
Okay, als erstes würde ich einsteigen mit der Frage, wieso ist es wichtig, heute oder generell laut zu sein?
Warum? Warum 8. März? Warum Emanzipatorischer 8. März? Ich glaube, das gibt immer so eine persönliche Ebene da drin und dann gibt es eine allgemeine. Ne? Das Besondere und Allgemeine geht in feministischen Forderungen oft zusammen. Und ich würde sagen, warum es wichtig ist, laut zu werden, kommt einmal aus einer eigenen Erfahrung heraus, dass Ungleichheit und Gewalt zwischen den Geschlechtern aus einer feministischen Perspektive einfach unabgegolten ist. So, dass es immer wieder die Notwendigkeit gibt, ganz klar zu sagen, dass das, was irgendwie vermeintlich eingelöst ist, nämlich eine Gleichheit oder eine Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern nicht eingelöst ist und sich aber die Gewaltverhältnisse auch an ganz vielen unterschiedlichen Linien darin zeigen. Und ich glaube, auf einer allgemeinen Ebene wird es da für mich kollektiv, weil ich glaube, wir können das nicht alleine verändern, wir können das nicht alleine politisieren. Wir brauchen alle anderen da draußen, die jetzt gerade auf der Straße stehen und wahrscheinlich auch noch viel mehr, um lauter zu werden, damit sich tatsächlich was ändert.
Ja, same, der Vereinzelung was entgegensetzen. Also ich glaube, so ein Unrecht in der Welt, wenn man das feststellt, oder kennen wahrscheinlich viele Frauen und Queers, dass man von Diskriminierung betroffen ist oder einem einfach Scheiße passiert. Und dann ist schon einfach der erste Schritt, darüber wütend und laut zu werden und vielleicht auch sich selbst erstmal zu sagen, dass man das nicht in Ordnung findet. Und deswegen würde ich sagen, laut werden und am besten dann zusammen laut werden.
Es gibt ja heute auch verschiedenste Demonstrationen von verschiedenen Bündnissen und ich würde euch gerne zu der Entwicklung von dem emanzipatorischen 8. März-Bündnis ansprechen. Zum Beispiel schreibt ihr auch in der Erklärung auf eurer Seite, dass ihr euch zusammengeschlossen habt, weil ihr den 8. März zurück wollt. Könnt ihr mir kurz ein bisschen erzählen, was damit so gemeint ist und wieso da die Entwicklung war?
Ich glaube, genau, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie weit man zurückgehen will. Ich glaube, wenn ich mich so zurückerinnere, als ich nach Leipzig gekommen bin, so 2009 oder so, war der 8. März erstmal auf jeden Fall etwas, wo Demos stattgefunden haben, die meist recht klein waren, auch durchaus institutionell bespielt worden, eher von Gewerkschaften oder was auch immer. Es gab dann immer wieder feministische Organisierungen. Ich glaube, seit 2017 und dann 2018 war so hier in Leipzig auch so ein Stichpunkt, wo dann auch wieder radikale feministische Gruppen angefangen haben zu organisieren. Also da ja die Zeit aufkam, wo wieder die Frage, also zum Glück auch für mich sehr befreiend, wieder die Frage danach gestellt wurde, kollektiv auch, wie bestreiken wir eigentlich das, was nicht bestreitbar ist, nämlich unentlohnte, unsichtbare Reproduktionsarbeit? Und welche Rolle spielt dabei auch die Form des feministischen Streiks? Also wie kann das aussehen? Da gab es hier in Leipzig und auch in anderen Bündnissen relativ schnell auch Konflikte und Auseinandersetzungen. Aber was trotzdem passiert ist, ist, dass seit 2018 regelmäßig der 8. März groß demonstriert wird. So wie ich das wahrgenommen habe, also es ist zum einen total hochzuhalten, dass wieder angefangen wurde, sich zu organisieren aus einer feministischen Perspektive, auch in dem Ausmaß und gleichzeitig aber die Konflikte dazu geführt haben, dass relativ eng geführt wurde, was eigentlich jetzt Feminismus bedeutet und wer das politische Subjekt auch des Feminismus ist. Also da gab es die ersten Streits um die Frage von Frauen, Flinter oder genau, wer ist eigentlich gemeint als politisches Subjekt, wenn wir über Frauenstreik oder feministischen Streik reden. Und damals gab es auch schon Auseinandersetzungen um andere Fragen. Genau, das hat dann dazu geführt, dass sich das alles so ein bisschen aufgesplittert hat und wir so Demos hatten, die relativ groß waren, aber halt, wie ich sagen würde, oder in meiner Wahrnehmung auch stark hedonistisch geprägt waren. Also eher auf ein Feiern von Selbstermächtigung oder dergleichen rausgezielt hat. Und das hat, zum einen große Demos ermöglicht, aber zum anderen das so nicht. Und jetzt Genau, diesem Jahr oder in den letzten 2 Jahren, glaube ich, stellt sich das auch nochmal so ein bisschen anders dar. Also weil die Konfliktlinien sich nochmal anders verhalten. Auf der einen Seite haben wir so einen bürgerlichen Feminismus, der behauptet, dass Gleichberechtigung schon längst ermöglicht wurde. Dann linke Gruppen, die auch dazu politisieren und jetzt aber auch innerhalb des linken Spektrums die radikalere Forderungen aufstellen, nochmal eine sehr starke Ausdifferenzierung, also zwischen materialistischen und queer-feministischen Positionen und jetzt gerade auch eine Politisierung von Gruppen, die ich als autoritär, antiimperialistisch beschreiben würde oder als rote Gruppen eigentlich gefasst werden. Und unser Bündnis hat sich in diesem Jahr unter anderem aus der Beobachtung herausgegründet, dass es gerade diese eher autoritären Gruppen sind, die gerade das 8M-Bündnis, was lange hier in Leipzig politisiert hat, übernommen haben. Also dass diese Positionen prominent da drin gemacht werden. Und das war etwas, wogegen die Gruppen, die sich in unserem Bündnis versammelt haben, sich ausgesprochen wurde. Weil wir etwas anderes unter emanzipatorischen Feminismus verstehen als diese Gruppen.
Also könnte das auch so persönlich machen, dass ich in den letzten Jahren das Gefühl hatte, ich kann nirgends so richtig Anschluss finden. Es gab so die eine Veranstaltung, wo ich dachte, okay, hier kommt einfach Männergewalt nicht vor oder überhaupt Gewalt wird hier nicht thematisiert. Und dann gab es auf der anderen Seite, ja, ich würde einfach sagen, richtig transphobe Äußerungen auf einer anderen Veranstaltung. Und nirgends habe ich gedacht, das ist jetzt so mein 8. März oder da fühle ich mich irgendwie mit meinen Positionen gehört. Und was dann dieses Jahr nochmal neu war oder wo ich dann auch dachte, okay, das reicht jetzt, war, als dann klar war, dass das 8M-Bündnis den 8. März eigentlich instrumentalisiert, um in Bezug auf den Gazakrieg gegen Israel zu wettern und dabei vor allem jüdische oder israelische Frauen nicht vorkommen. Genau, also was man schon allein daran sieht, dass seit dem 7. Oktober, seit dem Überfall, dem Angriff der Hamas auf Israel, es keinerlei Solidaritätsbekundungen, überhaupt erstmal eine Anerkennung von der sexuellen Gewalt durch die Hamas gab. Genau, also das hat sich eh, finde ich, in letzter Zeit schon so ein bisschen immer zusammengebraut, einfach seit dem Oktober. Aber dass das jetzt so, dass jetzt so der 8. März dafür so eingespannt wurde, da war dann zumindest bei mir persönlich auch so ein, okay, das geht nicht, jetzt müssen wir irgendwie selber was machen. Jetzt müssen wir selber wieder Positionen laut machen, zum Beispiel die Position, dass Feminismus nicht ein Feminismus ist, der sich einfach aussucht, mit wem er solidarisch ist, sondern Feminismus bedeutet, dass man mit Frauen und Queers weltweit sich solidarisch zeigt. Und also vielleicht das gleich mit dazu. Wir sind natürlich auch solidarisch mit allen Frauen und Queers in Gaza. Wir sehen aber deren Position oder deren Problematik ein bisschen differenzierter. Nämlich kommt für uns dabei auch die Hamas als, naja, ein problematischer Akteur oder ein Aggressor drin vor. Also wir würden sagen, Solidarität mit Frauen und Queers in Gaza bedeutet auch, gegen die Hamas zu kämpfen. Und das ist was, was wir beim 8. März-Bündnis einfach so nicht gefunden haben. Genau.
Ja, meine nächste Frage bezieht sich eigentlich auf die Abgrenzung zum 8. März-Bündnis in Leipzig. Aber ihr habt ja auch schon ganz viele Sachen gesagt. Und ich finde es auch sehr, sehr spannend, dass gerade, was du noch so meintest, zu diesem den Vorwurf, dass sie instrumentalisieren oder dass sie das tun, sie sich ja auch in Statements klar dagegen wehren, dass sie das nicht tun würden. Ja, was irgendwie spannend. Habt ihr dazu noch irgendwie Gedanken?
Ich würde sagen, sie haben eigentlich durch ihr Statement selbst genau die Vorwürfe, die ihnen gemacht wurden, bestätigt. Weil zum einen sagen sie, dass sie Gaza zum Thema machen wollen, dass der Krieg aus einer feministischen Position heraus das wäre, was am 8. März zentrales Thema sein soll. Dabei sprechen sie von der Besatzungsmacht Israel. Also sie reproduzieren eigentlich genau die antisemitisch eingefärbten Argumente, die ihnen vorgeworfen wurden. Und genau damit würde ich sagen, ist auch die Instrumentalisierung des Tages. Also als, naja, eigentlich ein Ereignis oder ein ziemlich großes feministisches Ereignis, das sie aber benutzen, um halt so ihren Antisemitismus zu normalisieren, auf die Straße zu tragen, im Rahmen von so einer Großveranstaltung einfach wieder sagbar zu machen. Damit würde ich sagen, ist auch dieser Vorwurf einfach treffend. Genau.
Ja, genau. Und ich glaube, also das ist ja auch das, was letzten Endes zu leisten ist, aus einer feministischen Perspektive, nämlich genau diese Grenzarbeit zu machen, ne? Also das ernst zu nehmen. Und ich würde sagen, das Bündnis 8M ernst zu nehmen in ihren Aussagen bedeutet genau das, was Mascha gerade auch ausgeführt hat. Und dann aber eine Gegenposition reinzugeben und eben auch Gegenveranstaltungen oder Alternativveranstaltungen anzubieten und zu schauen, was das bedeutet in der Aushandlung.
Wie beurteilt ihr so generell diesen autoritären Drive, den Drift ins Autoritäre in Leipzig in Form dieser Gruppen von zum Beispiel Zora und so weiter?
Ich glaube auch da, oder? Also nochmal so ein Stück zurück. Irgendwie, ich hatte schon das Gefühl, dass jetzt seit dem 7.10. Sich die Sachen zugespitzt haben und auf der anderen Seite halt sich nochmal offengelegt hat, was eigentlich auch schon davor angelegt war. Also die roten Gruppen sind ja auch nicht aus dem Nichts gekommen, auch wenn sich das manchmal so anfühlt, sondern die haben in den letzten Jahren auch gerade während Corona relativ breit organisiert und versucht, genau, Strukturen, also in Strukturen reinzugehen, die auch schon lange bestehen und ihre eigenen inhaltlichen Punkte und vor allen Dingen auch autoritären Organisierungsstrukturen durchzusetzen. Das ist was, was länger beobachtet wurde, was auch genau einzelne Gruppen thematisiert haben, aber nicht in der Breite, wie das jetzt gerade passiert. Und ich glaube, das ist auch ein Erfolg der Grenzarbeit, dass jetzt zum Beispiel Einzelpersonen, die oder auch Gruppen oder auch Vereine und dergleichen, die davor im 8M-Bündnis selbstverständlich auch Workshops angeboten haben, wie auch in den Jahren davor, jetzt sich distanzieren und das auch begründen und auch beschreiben, was ihre eigenen politischen Positionen sind und wo sie dem Bündnis widersprechen. Und ich glaube, das ist letzten Endes das, was wichtig ist jetzt gerade. Ne? Also so blöd es ist, aber ich glaube, die breite, autoritäre Mobilisierung der roten Gruppen zwingt auch nochmal dazu, sich selber darüber zu verständigen, was eigentlich eine emanzipatorische linke Politik bedeutet. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt was Schlechtes. Das bedeutet einfach viel Arbeit gerade. Aber ich glaube, die ist gut und richtig.
Ja, ich finde auch, also etwas Positives hat das gerade auch, finde ich. Dass, also klar, man sieht das vor allem seit Oktober, wie krass antisemitisch diese Argumentation ist. Also einfach zu sagen, der 7. Oktober war ein historischer, historischer Zeitpunkt für Befreiungskämpfe weltweit oder so. Also einfach zu sagen, das ist ein, die Hamas ist eine Befreiungsbewegung oder das ist ein Befreiungskampf, der da geführt wird, obwohl es um, also übelste Vergewaltigung, sexuelle Gewalt, üble Sachen, ich will es nicht wiederholen, aber üblen Scheiß geht. Und genau das Positive, was ich gerade sehe, ist, dass Leute ein bisschen aufhören, das zu argumentieren. Also das, es wird zwar immer wieder gesagt, das ist antisemitisch aus dem und dem Grund, aber so langsam habe ich das Gefühl, ist auch so ein Punkt erreicht von, das ist jetzt genug erklärt. Leute wissen, dass das antisemitisch ist und jetzt müssen daraus Konsequenzen gezogen werden. Jetzt müssen Leute sagen, okay, die sind antisemitisch, deswegen arbeiten wir nicht mit denen zusammen. Und das sehe ich auch zumindest so ein bisschen passieren schon. Genau, das finde ich gut.
Vielleicht noch einen Punkt, genau. Und es gibt ja genau diese Notwendigkeit, sich auch nochmal mit der eigenen linken Geschichte auseinanderzusetzen. Also es war bei mir zumindest so, weil, also als die roten Gruppen in Leipzig zum ersten Mal so breit aufgetaucht sind, in der Mobilisierung zum 1. Mai letzten Jahres oder so. Ich dachte ganz lange, die sind einfach, also autoritäre, stalinistische, maoistische K-Gruppen, die sind halt einfach im Mottensack der Geschichte verschwunden und kommen halt nie wieder zurück. Also für mich war das wirklich ein Moment, wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und ich habe aber jetzt schon das Gefühl, auch gerade mit eurer Veranstaltungsreihe im Linksnet oder so, die ja auch noch weiterläuft oder auch, also es gibt ja einen großen Aushandlungsbedarf darüber, was eigentlich das Anziehende daran ist. Linke, vermeintlich Linke, ne, dann kritisch der Antisemitismus auch rein oder so, aber linke Positionen autoritär zu strukturieren und umzusetzen. Und ich finde das tatsächlich gerade total notwendig. Also weil das ja wirklich auch eine Frage ist von, wenn wir, ne, also ja gerade in Sachsen all das irgendwie haben, was wir gerade haben, also so eine krasse Krisentendenz auf sehr, sehr vielen Fronten mit einem starken Rechtsruck, dann ist ja wirklich die Frage, okay, wie stellen wir uns als radikale Linke in der Organisationsebene auf? Und da ist offensichtlich gerade das notwendig, sich nochmal damit auseinanderzusetzen, zu fragen, wie organisieren wir uns so, dass wir das nicht autoritär über Kader oder Parteien oder halt Einzelpersonen machen, sondern demokratisch und gleichzeitig stark und kraftvoll machen können. So, und ich glaube, die Auseinandersetzung ist, also gerade auch bei uns im Bündnis oder so, finde ich das eine der Momente, ne? Also tatsächlich wieder zusammenzukommen und es selber zu machen, wenn klar ist, dass die Positionen, die man eigentlich sehen will, gerade nicht vertreten werden. Und ich, genau, also der Drive, der funktioniert, glaube ich.
Es wird uns auch öfter gefeedbackt, dass Leute voll froh sind, dass wir auch mit der Reihe anfangen oder uns damit auseinandersetzen, so dass sich das irgendwie gewünscht wird. Spaltung wurde uns aber auch schon vorgeworfen. Und aber ich frage mich auch, wieso da scheinbar noch auch so in der linken Szene irgendwie so eine Hemmung ist, dieses Thema, diese Thematik irgendwie mit Unterwanderung durch Kadergruppen, das so sich klar zu positionieren. Also ihr habt gezeigt, dass es möglich ist und habt das in eurem Statement, was ich auch sehr gut finde, gemacht. Aber wie könnt ihr euch das erklären, dass da scheinbar doch noch irgendeine Hemmung ist irgendwie und sich erst so mittlerweile irgendwie es dazu kommt? Meint ihr, weil es irgendwie doch so schwer ist oder weil man vielleicht dachte, wie du meintest, das ist so ein Tabottensack irgendwie, der jetzt plötzlich und alle sind so ein bisschen überrascht, dass es so aufkommt. Ich weiß nicht, was habt ihr da irgendwie ein paar Gedanken dazu?
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, oder würde das auch nochmal bei mir sagen, wenn man zulässt, also gerade auch seit dem 7.10. finde ich das persönlich auch nochmal so stark, halt zu merken, aus einer radikalen linken Position, einer feministischen Position heraus oder so, ist man sowieso schon so wenige gefühlt in den Jahren immer gewesen. Und wenn man dann zulässt, dass halt ein Teil davon, gerade auch von Feministern, die sich genötigt fühlen, halt die sexuelle Gewalt gegen Israelinnen eher zu leugnen, ne? Also so dieses ganz basale feministische Grundmoment von ich glaube Frauen, ich glaube Flinter, ich glaube Queers, wenn sie sagen, ihnen ist Gewalt passiert, halt über den Haufen werfen, weil halt das andere Angebot der antisemitischen Projektion halt stärker ist, dann bedeutet das halt sehr konkret, dass man sehr viel weniger ist, als man vielleicht dachte oder so, ne? Also das ist verbunden mit einer Notwendigkeit, sich zu positionieren, aber gleichzeitig halt auch in Kauf zu nehmen, dass ja, man vielleicht wirklich nochmal weniger ist. So, man muss sich streiten, ne? Was auch nicht so gern gemacht wird. Und man muss, genau, sich selber darüber klar werden, was man bereit ist, in Kauf zu nehmen irgendwie. Und ich glaube, da gibt es also ein Hadern, aber ich glaube, es gibt nochmal so ein anderes Moment. Es ist ja lange auch nicht so ganz klar gewesen, was da eigentlich, also so, oder? Also die Methoden, die angewendet werden, sind ja, ne, erstmal sehr spezifisch oder so, aber nicht klar zu erkennen, ne? So, und ich glaube, da Aufklärungsarbeit zu leisten, was ja gerade viel passiert, ne, also zum Beispiel durch die einzelnen Statements von Pro-Choice oder auch jetzt vom Pöge e.V. oder so, nochmal klar zu machen, wie die K-Gruppen, wie die roten Gruppen eigentlich vorgehen, ist, glaube ich, sehr wichtig, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und dann gleichzeitig Bündnisse schließen mit denen man das machen möchte. Und andere Politik, emanzipatorische, feministische Politik machen.
Ja, und also die roten Gruppen tun ja schon auch so ihr eigenes dazu, dass es so schwierig ist, sich von denen abzugrenzen. Also wenn man, also ich würde das einfach als eine Strategie von denen auch bezeichnen, dass die jetzt zum Beispiel in ihrem Statement geschrieben haben, ja, ihr glaubt, wir sind total naiv oder was, dass wir unterwandert worden sind. Also so ein, man wirft den Leuten da ja was vor. Also ich würde sagen, das ist einfach eine Strategie mit von denen und was, also auch zu deren Aufbau als rote Gruppen oder wie die untereinander, wie die arbeiten und vernetzt sind, auch passt, ist ja, dass sie hier eine Struktur übernehmen, die es schon gibt. Und ich glaube, es gibt auch ganz viele Institutionen, die sehen dann halt 8. März-Bündnis und die wissen dann tatsächlich nicht, wer da drin sitzt. Also ist ja sowieso ziemlich schwierig bei denen zu sagen, da gibt es irgendwie personelle Überschneidungen hier und da und wer sitzt noch wo mit drin. Mhm. Genau, also ich würde sagen, die Gruppen selber machen das schwierig, sich da leicht von denen abgrenzen zu können, weil sie ihre Karten nur dann auf den Tisch legen, wenn man sie dazu irgendwie zwingt. Ich würde sagen, das ist uns auf jeden Fall gelungen für heute. Und dann noch zu dem, genau, man muss sich abgrenzen, das ist schwierig und das ist anstrengend. Glaube ich aber auch, dass es einfach schwierig und anstrengend sein kann, das nicht zu machen. Und irgendwann, wenn der Leidensdruck groß genug ist, dann passiert das.
Ja, ich finde, durch eure Bündnisarbeit, durch euer Statement ist euch das sehr gut gelungen, heute den Tag hier draußen auf der Kolle zu gestalten. Vielen lieben Dank für eure Zeit, für eure spannenden Antworten.
Ja, voll gern.
Sehr gerne, Dankeschön.